ARD.
Weihnachtspäckchen und Briefe von Angehörigen, die gab es für ukrainische und russische Kriegsgefangene bei einem Treffen in Belarus.
Die Ukraine hat die russische Großstadt Kasan mit Drohnen angegriffen. Sie liegt 800 Kilometer östlich von Moskau.
Russland greift ebenfalls die Ukraine mit Drohnen an und nimmt nach eigenen Angaben eine weitere Ortschaft in der Region Donetsk ein.
Wir sprechen auch über die Reise von Außenministerin Baerbock in die Türkei und den schwierigen Spagat zwischen dem Schutz der kurdischen Minderheit im Norden Syriens und den Sicherheitsinteressen der Türkei.
Die Houthis im Jemen haben ein weiteres Mal Tel Aviv angegriffen mit einer ballistischen Rakete.
Und jetzt zur Weihnachtszeit findet man in Bethlehem, anders als sonst, dieses Jahr weder den Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor der Geburtskirche, noch Touristen oder Pilger. Den Palästinensern dort fehlen dadurch dringend benötigte Einnahmen.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und bei mir ist heute Volko Damm aus der Nachrichtenredaktion.
Moin, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Volko, lass uns das heute mal anders als sonst machen und mit der guten Nachricht zuerst anfangen. Die Ukraine und Russland haben Weihnachtsbriefe und Pakete für Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie und wo hat das Ganze denn stattgefunden?
Also es hat ein Treffen zwischen dem ukrainischen Ombudsmann Dmytro Lubinets und der russischen Menschenrechtsbeauftragten Tatjana Moskalkova gegeben. Die beiden haben sich in Belarus getroffen und haben da jeweils 1500 Weihnachtspäckchen für Kriegsgefangene und Briefe von Angehörigen ausgetauscht. Und Lubinets hat auch noch mitgeteilt, dass Listen mit Kriegsgefangenen und in Russland festgehaltenen Zivilisten übergeben worden sind. Das Ganze ist durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vermittelt worden und war das erste Treffen, also zumindest das erste öffentlich bekannte Treffen, von ranghohen staatlichen Vertretern der Kriegsparteien seit langem.
Da müssen wir allerdings auch noch über die traurige Komponente der Sache sprechen.
Ja, mit der Aktion war auch die Rückgabe der Leichen von mehr als 500 ukrainischen Soldaten durch Russland verbunden.
Okay, damit sind wir auch schon wieder beim Kriegsgeschehen. Heute hat es aus Russland Berichte gegeben, nach denen die Ukraine die Großstadt Kasan mit Drohnen angegriffen haben soll. Was ist darüber bekannt?
Kurz zur Einordnung. Kasan liegt etwa 800 Kilometer östlich von Moskau. Und russische Behörden haben gemeldet, dass dort mehrere Wohngebäude beschädigt worden sind. Kasans Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass die Angriffe in mehreren Stadtteilen Brände ausgelöst haben. Menschen sind aber offenbar nicht zu Schaden gekommen. Als Reaktion auf die Angriffe gab es Evakuierungen von Häusern und Schulen. Auch der örtliche Flughafen wurde vorübergehend gesperrt. Außerdem hat die Verwaltung angeordnet, Großveranstaltungen am Wochenende aus Sicherheitsgründen abzusagen.
Und gibt's noch mehr Meldungen über Angriffe?
Ja, russischen Behörden zufolge ist auch die Region Bjelgorod an der Grenze zur Ukraine mit Drohnen angegriffen worden. Dort sollen zwei Menschen verletzt worden sein. Wie bei den Attacken auf Kasan macht Russland auch hier die Ukraine verantwortlich. Kiew hat sich dazu aber noch nicht geäußert. Was aus der Ukraine allerdings zu hören ist, sind Berichte von russischen Luftangriffen. Mehr als 100 Drohnen sind demnach in der Nacht über ukrainischem Gebiet abgefangen oder zerstört worden, ohne dass sie Schaden angerichtet hätten. Und noch ein kurzes Update von der Front in der Ukraine. Russland meldet die Einnahme einer weiteren Ortschaft. Es handelt sich hier um ein Dorf in der Region Donetsk. Unabhängig überprüfen lässt sich das bis jetzt nicht. Allerdings passen die Angaben zu dem verhältnismäßig schnellen Vorrücken der russischen Truppen im Osten der Ukraine.
Dann lass uns jetzt mal auf den Nahen Osten schauen. Wir haben sie gestern schon im Podcast angekündigt. Die Reise von Annalena Baerbock in die Türkei. Das große Thema bei ihren Gesprächen dort ist natürlich Syrien gewesen, der direkte Nachbar. Wenn es um Einflussnahme geht, spielt die Türkei dort eine sehr große Rolle. Gabor Hallas berichtet vom Besuch der Außenministerin in Ankara.
Annalena Baerbock steht in der Türkei und spricht über Syrien, das Nachbarland. Sie spricht von 12 Tagen Hoffnung, aber auch davon, dass für Euphorie kein Platz ist. Sie spricht über die Sorge der Kurden und auch von Frauen.
Denn klar ist, eine radikal islamistische Ordnung wird nur zu neuer Fragmentierung, neuer Unterdrückung und damit neuer Kämpfe führen.
Jetzt seien die Syrer am Zug, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die Außenministerin bleibt nur wenige Stunden in Ankara, trifft erst den Geheimdienstchef und danach ihren türkischen Amtskollegen Hakan Fidan. Eine gemeinsame Pressekonferenz gibt es nicht. Die Türkei spielt eine Schlüsselrolle in der Region, denn sie hält Kontakte zur islamistischen Gruppe HTS, die die Macht in Syrien übernommen hat. Und es stellt sich die Frage, wird die Türkei das Machtvakuum nutzen, um weiter gegen Kurden vorzugehen? Der türkische Präsident Erdogan hatte dazu aufgerufen, die kurdischen Kämpfer in Syrien zu vernichten.
Der türkische Präsident spricht also davon, die kurdischen Kämpfer in Syrien vernichten zu wollen. Ich glaube, das müssen wir mal versuchen einzuordnen.
Zum einen hat Erdogan den Islamischen Staat genannt, der zerschlagen werden soll. Zum anderen hat er von der kurdischen Arbeiterpartei PKK und ihren Verbündeten gesprochen. Damit ist die kurdische Miliz YPG in Syrien gemeint, die für Ankara als Ableger der verbotenen PKK gilt und damit als Terrororganisation, von der eine Gefahr für die Türkei ausgeht. Deshalb unterstützt Ankara syrische Rebellen, die gegen die YPG vorgehen. Die kurdische Miliz kontrolliert und beansprucht mehrere Gebiete im Norden und Nordosten Syriens.
Und welche Rolle hat das Thema jetzt bei Baerbocks Besuch in Ankara gespielt?
Da hat Baerbock davor gewarnt, dass die Kämpfe gegen die Kurden in Syrien eskalieren. Deren Sicherheit nannte sie wörtlich als essentiell für eine freie und sichere Zukunft Syriens. Zugleich hat die Außenministerin es als legitimes Anliegen bezeichnet, dass die Türkei vor Gefahren durch Terrorismus warnt. Von Nordostsyrien darf nach Baerbocks Worten keine Gefahr für die Türkei und ihre Sicherheit ausgehen. Deshalb hat sie sich dafür ausgesprochen, dass Milizen entwaffnet und in eine nationale Sicherheitsstruktur integriert werden sollen. Das entspricht der Vorstellung von Baerbocks türkischem Amtskollegen Fidan. Der hat laut seinem Ministerium im Gespräch mit ihr die Entwaffnung der YPG gefordert.
Viel diskutiert wird ja auch bei uns in Deutschland über die Rückkehr der Syrer in ihr Land. Kam das Thema bei den Gesprächen auch auf?
Tatsächlich ja. Baerbock hat abends dann noch syrische Flüchtlinge getroffen und sich vorher so geäußert.
Mit meinen türkischen Gesprächspartnern war ich mir heute auch einig, dass eine Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien nur freiwillig, sicher und in Würde erfolgen kann.
Dann schauen wir jetzt auf Israel. Da hat es wieder einen Angriff der Houthis aus dem Jemen gegeben. Was hast du da für Informationen?
Das ist ja schon der zweite Angriff der islamistischen Miliz innerhalb von 2 Tagen. Bei dem ersten Angriff am Donnerstag konnte eine Rakete über Tel Aviv abgefangen werden. Raketenteile sind dann aber in eine Schule eingeschlagen und haben das Gebäude so schwer beschädigt, dass die israelische Armee davon ausgeht, dass der Sprengkopf auf das Gebäude gefallen ist. Israel hatte das dann mit Luftangriffen auf jemenitische Häfen und die Hauptstadt Sanaa beantwortet. Der neue Angriff der Houthis auf Tel Aviv ist dann laut der pro-iranischen Miliz mit einer ballistischen Rakete ausgeführt worden, die nach israelischen Angaben nicht abgefangen werden konnte. Demnach hat es 16 Verletzte gegeben.
Wenn man in die Thematik und Problematik der Houthis und des Jemen im Allgemeinen noch tiefer eintauchen will, dann kann ich ein Feature unserer Korrespondentin Anna Osius empfehlen. Sie hat ja einige Zeit aus Damaskus berichtet und sich aber jetzt auf den Weg in den Jemen gemacht, als eine von wirklich sehr wenigen westlichen Journalisten. Das Feature heißt Zu Gast bei den Houthi im Jemen, ein Land zwischen Gaza-Solidarität und humanitärer Not. Ich habe vorhin mal reingehört und fand schon den Anfang total spannend.
Holprig landet die Maschine von Yemenia Airways auf der Rollbahn von Jemens Hauptstadt Sanaa. Etwas ungelenk stolpere ich in der Abaya, dem langen schwarzen Gewand, das die meisten Frauen im Jemen tragen, die Gangway hinunter. Das Kopftuch habe ich mir schnell im Flieger übergelegt, damit meine blonden Haare nicht ganz so auffallen.
Thank you so much. Thank you.
Wir haben es tatsächlich in den Jemen geschafft.
Anna schaut in dem Feature vor allem darauf, wie es den Menschen im Jemen geht und wie es wirklich um die Solidarität mit Gaza steht, die ja immer vor allem durch die Houthi nach außen propagiert wird. Also zu Gast bei den Houthi im Jemen, ein Land zwischen Gaza-Solidarität und humanitärer Not. Von Anna gibt's in der ARD-Audiothek. Unser nächstes Thema ist die Stadt Bethlehem im Westjordanland. Die ist ja für Juden, Christen und Moslems ein ganz besonderer Ort. Zu Weihnachten natürlich vor allem für Christen als Geburtsort von Jesus mit der Geburtskirche als wichtige Pilgerstätte. Aber Bethlehem liegt eben auch im Zentrum des Nahostkonflikts. Deshalb findet man in der Heiligen Stadt dieses Jahr weder den obligatorischen Weihnachtsbaum auf dem Platz vor der Geburtskirche noch Touristen oder Pilger. Den Palästinensern in Bethlehem fehlen dadurch dringend benötigte Einnahmen. Bettina Meyer hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Statt Weihnachtsmusik dröhnt ein Staubsauger durch das Restaurant Aftim. Es liegt wenige Schritte von der Geburtskirche in Bethlehem entfernt, dem Ort, wo der Überlieferung zufolge Jesus Christus geboren wurde. Normalerweise wimmelt es hier im von palästinensischen Christen geführten Lokal von Touristen. Doch die 120 Stühle bleiben diesmal an Weihnachten fast leer, klagt Restaurantbesitzerin Jacqueline Salamé. Für Bethlehem im Dezember ist das nicht normal. Es kommen keine Touristen. Bethlehem lebt vom Olivenholz, der Geburtskirche und von Weihnachten. Aber wir sind nicht in Weihnachtsstimmung. Die Hälfte der Menschen in der Stadt hat keine Arbeit. Eine Familie kann sich eine Rechnung im Lokal von mehr als 13 Euro nicht leisten. Manchmal kaufen die Leute unser Falafel-Sandwich für 2 Euro, ohne sich an den Tisch zu setzen. Hinten in der Ecke hat sie einen kleinen Weihnachtsbaum mit roten Kugeln dekoriert. Für die Kinder, sagt Salamé und fügt hinzu. Es ist Krieg in Gaza. Wir können nicht feiern, wenn es den Menschen dort schlecht geht. 80% weniger Einnahmen habe sie. Die 10 Angestellten verzichten auf die Hälfte des Lohns. So wie ihnen geht es vielen Palästinensern im von Israel besetzten Westjordanland. Im Krieg ist ja die Arbeitslosenquote laut dem palästinensischen Zentralbüro für Statistik auf 35% gestiegen. Ein paar Händler bieten auf dem Platz vor der Geburtskirche Kaffee an. Es gibt kaum Kundschaft. Überall wird wild geparkt. Elias Boulos macht das traurig. Er gehört zu den Schäfer-Scouts, einer 300 Mann starken Trommlergruppe aus Beit Sahur. An Weihnachten ziehen sie hier sonst immer singend und trommelnd vorbei, den Weg entlang, den die schwangere Maria und Josef genommen haben sollen. Doch der Festzug ist abgesagt.
It's sad that it's a parking lot. Usually here would be like a Christmas market.
Es ist traurig. Das sollte kein Parkplatz sein. Hier ist sonst Weihnachtsmarkt. Sonst steht hier der große Weihnachtsbaum und die Leute machen Bilder. Das ist die Folge des Krieges. Ich habe Familie in Gaza. Wir können ihnen nicht helfen. Es ist unglaublich, wie wenig ein Menschenleben zählt. Das macht mir Angst. Sind wir als nächstes dran?
And this is what's scary. Are we next? For me it's a very big question.
Zwei Verwandte seien bei einem Luftangriff auf eine christliche Kirche in Gaza getötet worden. Elias ist palästinensischer Christ. Oft gehe er jetzt in die Geburtskirche, um an die Familie zu denken.
We go quite a few stairs and there's a star engraved in the floor.
Er steigt die Stufen in eine Kammer herab. Ein Stern am Boden markiert die Stelle, an der Jesus geboren sein soll. Auch hier ist es menschenleer.
You can have the place of all for your own.
Jetzt habe ich den Ort hier für mich allein und komme viel öfter als sonst. Und ich kann ausblenden, was da draußen vor sich geht.
It's also a place to, you know, shut down from whatever is going on outside.
Vor der Geburtskirche herrscht Aufregung. Das Handy zeigt an, dass eine Rakete aus dem Jemen über das Westjordanland in Richtung Tel Aviv geflogen ist. Wieder ist er da, der Alltag des Krieges im Heiligen Land, der auch in diesem Jahr Weihnachten überschattet.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Volko Damm aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.